Und trotzdem ist es jetzt Gottes Wort. Und deshalb machen wir heute Morgen an diesem Thema weiter. Es gibt aber auch eine gute Botschaft, was Gott diese Woche getan hat oder weitergetan hat. Ihr habt letzte Woche alle kräftig gebetet für die Familie Mittweier. Die Esther hat ja einen Herzstillstand gehabt, war im Krankenhaus und wurde wiederbelebt. Und es sah ganz, ganz schlecht aus. Steffen hat natürlich vorne Zeugnis gegeben. Wir haben alle gebetet. Ganz, ganz viele Hauskreise haben gebetet. Die Esther ist wieder aufgewacht. Stück für Stück kommt sie zurück ins Leben. Gestern Abend hat der Stefan mir noch geschrieben, jetzt kommt sie auch ohne Sauerstoff aus. Es geht in die richtige Richtung. Es ist echt ein Wunder. Das auch. Wir erleben Gott so. Und wir können uns einfach nicht anmaßen, das eine über das andere zu beurteilen. Es ist Gott. Er ist da. Er wirkt. Und da will ich einfach auch jetzt im Gebet nochmal danken, Vater, dass du uns zum Staunen bringst. Wir verstehen manche Dinge nicht, wir können sie nicht einordnen, Herr. Es ist manchmal schwer für uns, unser Herz wird schwer bei solchen Nachrichten. Auf der anderen Seite schenkst du Leben, wo eigentlich schon tot war, Herr. Wir wollen es dir trotzdem anvertrauen mit unserem Leben, Herr, mit allem, was uns ausmacht, mit unserer Seele. Wir wollen trotzdem bei dir bleiben. Wohin? Sonst sollen wir gehen, Vater. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Amen. Es gab einen Sohn und es gab einen Vater, die jahrzehntelang ganz, ganz, ganz eng waren, wie beste Freunde waren, die an so einem Bach links und rechts ihr Haus hatten, ihr Gehöft hatten, die ihre Landwirtschaft hatten, die sich unterstützt haben, die voneinander da waren, voneinander eingetreten sind, wie Brüder. Und eines Tages aus irgendeinem Grund kommt da eine Meinungsverschiedenheit rein. Aus der Meinungsverschiedenheit kommt ein Streit. In den Streit kommt Verbitterung rein. Und Wut und Zorn und vielleicht auch Hass, bis sie nicht mehr miteinander reden. Jeder bleibt auf seiner Seite des Baches und schaut nicht mal in die andere Richtung. Eines Tages kommt zu diesem Sohn ein Wandersmann, sucht Arbeit, ob er irgendwo helfen kann, mit anpacken kann. Er hat gute Fähigkeiten, im Haus zu helfen. Und der Sohn sagt, guck mal, ja, ich brauche dich. Da drüben ist eine Ruine, so eine Steinruine, ein altes Haus. Ich will, dass du die ganzen Steine nimmst und hier eine Mauer baust, 2 Meter hoch, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen muss, er mich nicht mehr sehen muss. Das ist deine Aufgabe, mehr will ich nicht. Dieser Sohn geht eine Woche lang auf Urlaub oder auf Reisen, auf Geschäftsreisen und lässt diesen Mann arbeiten und lässt diesen Mann die Mauer bauen. Nach einer Woche kommt er zurück. Da steht keine Mauer. Da, wo der Bach ist, hat dieser Mann eine Brücke gebaut. Über den Bach rüber, von einem Gehöft zum anderen Gehöft. Und der Sohn denkt sich noch, was soll das jetzt? Und gerade wie er darüber nachdenkt, was das jetzt soll, warum der Mann jetzt ganz was anderes gemacht hat, kommt der Vater über die Brücke rüber und sagt, mein Sohn, obwohl ich so böse zu dir war und so zornig auf dich war, hast du mir eine Brücke gebaut, ich habe dich lieb, ich danke dir so sehr. Das ist die Botschaft heute Morgen, Brücken bauen. Da gehe ich noch einmal etwas näher drauf ein, Brücke bauen zum anderen rüber. Die beiden, Vater und Sohn, sagen immer zu dem Mann, du, wir haben noch viel Arbeit für dich. Du hast uns so geholfen hier mit dieser Brücke. Du hast den richtigen Impuls gehabt. Wir brauchen dich noch für viele andere Arbeiten. Er packt gerade sein Werkzeug zusammen und sagt, es tut mir leid, ich kann nicht bleiben. Ich muss noch viele Brücken bauen. Gut, jetzt gehen wir im Bibeltext rein, Vers 21. Wir sind ja gerade in der Bergpredigt. Und heute kommt Kapitel 5, der Vers 21, wo Jesus auf der Bergpredigt sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. Und das Krasse ist, ich bin ja seit ein paar Jahren auf der Straße unterwegs, Evangelisation, und ich komme mit den Menschen ins Gespräch, gerade über die 10 Gebote. Und dann geht es darum, wie kann ich gerecht sein vor Gott? Dann nehmen wir die Leute auch mit rein und erzählen sie plötzlich auf und sagen, ja, die 10 Gebote halte ich ein. Das heißt, sage ich, ist interessant, was machst du denn da? Ja, ich versuche nicht die Ehe zu brechen und ich habe keine Götzen in meinem Leben. Ich habe keinen umgebracht. Das sage ich, ist interessant. Wisst ihr, das ist wie so ein Einkaufszettel, den ich in der Tasche habe. Ich habe keine Ehe gebrochen, check. Ich habe noch keinen umgebracht, check. Keinen Götzendienst, check. Ihr wisst ja gerade, dass wir durch die Bergpredigt gehen, also ist da vielleicht noch etwas tiefer zu graben an der Stelle. Und das mache ich in dem Moment dann auch bei den Menschen auf der Straße und frage, okay, ist ja interessant, du hast noch keinen getötet. Aber sag mal, war das nicht so, dass du irgendwann mal gedacht hast, der Typ, der ist mit Ellenbogen an mir vorbei in der Firma, den könnte ich gerade. Ich sage es jetzt nicht, aber ja, den könnte ich gerade. Und der eine, der mir die Freundin aufgespannt hat, dem wünsche ich gerade das. Der Typ, der dir eine Beule in dein heiliges Blech gefahren hat, in dein Mercedes, hast du nicht Mordgedanken im Herzen drin? Und dann stellen die Leute sich plötzlich auf die Hinterbeine und sagen, ich tue Recht und scheue niemand. Ich bin doch kein Mörder, nur weil ich im Herzen sowas. Aber wisst ihr, ich glaube, genau darum geht es heute, dass das nicht einfach irgendwann anfängt, wenn der Mord bereits geschehen ist, sondern viel früher. Jeder Mord fängt irgendwann an, dass der Mord vorher im Herzen bereits geschieht und geplant wird. Dass er da sich entwickelt. Und irgendwie habe ich überlegt, ob ich den Vers heute Morgen mit reinnehmen soll. Es ist ein ziemlich heftiger Vers für uns alle, für mich auch. Und ich will da wirklich mal, das ist übrigens die Brücke, also ich weiß nicht genau, ob es die war, aber so könnte die ausgesehen haben. Gut, da gibt's ein Urteil von Paulus im Römerbrief 3, wo Paulus dann über uns schreibt, über uns Menschen. Ich sage bei uns, weil ich rede gerade eben in dem Moment auch zu mir, ihr Lieben. Ich rede auch zu mir. Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht ein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, in ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Bitte lass uns jetzt nicht anfangen zu gucken, links und rechts, wer ist jetzt da mit dem Otterngift, wer ist jetzt der und der? Ich glaube, irgendwann passe ich irgendwo in so ein Schema rein. Die Bibel ist da sehr konkret. Und wo wir sagen, hey, wir sind noch liebe Menschen, wir sind noch alle Brüder hier, da sagt die Bibel, hey Leute, wenn ihr mal losgelassen werdet, dann sieht es manchmal ganz, ganz anders aus. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir Menschen nicht immer nur das Beste in unserem Herzen rumtragen, sondern eigentlich in unseren Herzen auch oftmals schon in Gedanken einen Mord ausgeführt haben. Vers 22 geht's weiter. Ich aber sage euch, sagt Jesus, ja, ihr merkt, ich aber sage euch, du sollst nicht töten, wurde dir im Alten Testament gesagt, aber ich sage euch, jeder, der sein Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Ich bin da zum ersten Mal drauf gestoßen, dass da steht, wer seinem Bruder ohne Ursache zürnt. Da habe ich mal im Griechischen rein, oder in dem Originaltext reingeguckt, da steht wirklich das Wort Eike drin, das heißt wirklich ohne Grund. Also wenn jemand ohne Grund zornig ist, ist er dem Gericht verfallen. Ohne Grund zornig zu sein, dem Gericht verfallen. Dann habe ich mich als Nächstes gefragt, gibt es einen Grund zornig zu sein, gibt es vielleicht einen guten Zorn, gibt es vielleicht dann auch einen gerechten Zorn, wenn es einen falschen Zorn gibt? Ist das vielleicht auch möglich? Vielleicht denken wir jetzt in dem Moment hier im Kino, ja, Jesus hat ja auch mit seiner Geißel die Menschen aus dem Tempel rausgejagt, die ganzen Taubenhändler und alles rausgejagt. Er hat ja auch für die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht immer nur die besten Worte gehabt, sondern auch so Worte wie Otterngezücht. Vielleicht gibt es auch wirklich einen gerechten Zorn, so einen heiligen Zorn. Und irgendwie ist es witzig, dass wir uns dann oftmals da drin sehen, wenn wir zornig werden und sagen, ja, Jesus war ja auch zornig. Da sind wir manchmal schnell dabei. Im Epheserbrief schreibt Paulus im Kapitel 4, Vers 26, wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Lasst über euren Zorn nicht die Sonne untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Lasst über euren Zorn nicht die Sonne untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und da habe ich mich irgendwo erwischt gefühlt. Der Vers hat bei mir was ausgelöst. Das war vor 10 Jahren oder so, oder über 10 Jahre. Da waren meine Frau und ich beim Gottesdienst. Es war Mitarbeitertag, der war richtig gut. Der war gesegnet mit Lobpreis und allem drum und dran. Aber irgendwo kamen wir heim und ich hatte die Idee, so eine alte Whisky-Karaffe, da war ich noch kein Christ, als ich die gekauft habe, so eine Whisky-Karaffe, so ein richtig großes Teil, 1,5 Liter, zu holen, das mit Wasser zu füllen. Dass ich immer so jeden Tag ungefähr weiß, jetzt habe ich 1,5 Liter Wasser getrunken, also das ist gut für mich, ich brauche die Flasche jetzt. Da frage ich meine Frau, weil meine Frau ja immer weiß, wo alles aufgeräumt ist. Wo ist denn die Wasserflasche? Ja, die habe ich rausgeworfen. Du hast meine Wasserflasche rausgeworfen, ohne mich vorher zu fragen. Ja, die stand jetzt wirklich 1,5 Jahre, 2 Jahre im Keller und Irgendwann dachte ich, ich fängt ja eh nur Staub, ist ja nur eine Wasserflasche. Ja, aber es war meine Wasserflasche. Es war meine. Du hast mich nicht mal gefragt. Du hättest mich fragen sollen. Es war meine. Da steht plötzlich eine Wasserflasche auf so einem großen Thron drauf, auf so einem Tempel, wie so einem Tempelschrein drin, eine Wasserflasche. Und wir haben uns so gezofft, ja, wir können, mit Christen können echt gut streiten. Wir haben uns so gezofft wegen so einer blöden, leeren Wasserflasche. Eine Whiskyflasche auch noch. Dann kamen wir im Badezimmer, zum Glück haben wir zwei Waschbecken, ja, jeder hat seine Zähne geputzt, so ganz grimmig. Bisschen Zahnbelag runterschroppen hier. Irgendwo haben wir dann so beim Zähneputzen, habe ich dann so einen Impuls gehört, wie so eine innere Stimme, die sagt, wenn ihr zornig seid, dann zündigt nicht, lasst ihr bei euren zornigen Sonnen untergehen. Kann ich jetzt nicht. Und dann, ich weiß so genau, ich gehe raus zum Badezimmer, die Claudia war schon im Bett und ich gehe in den Lichtschalter hin und ich höre die Stimme nochmal. Lasst ihr bei euren zornigen Sonnen untergehen. Nächstes Mal. Und dann war ich im Schlafzimmer, die Claudia war schon im Bett, hat sich schon zugedeckt und abgeschirmt mit ihrer Decke, irgendwo weggedreht. Und ich bin so, ich mache gerade die Uhr runter und will auch gerade, nachher die Stimme zum dritten Mal. Lass lieber einen Zorn nicht die Sonne untergehen. Und dann, weißt du, und dann in dem Moment, dann merkst du plötzlich, wenn es dreimal in deinem Herzen spricht, der gleiche Vers, dann merkst du plötzlich, da ist was, da sollst du dem sollst du doch nachgehen. Und ich sage zu meiner Frau, du, ich muss kurz runter noch beten. Und sie sagt nur, geh. Ja, so Klammer auf, geh mit Gott. Meine Frau ist ein wunderbarer Mensch. Also nicht, als jetzt denkt, ich habe da auch Schuld dran gehabt in dem Abend. Ja, also ich will nicht meine Frau schlecht reden. Aber manchmal ist es so, da, du bist wie so ein Witter, der sich ineinander verrennt und verkeilt. Und auf jeden Fall, ich habe gebetet. Und das Erste, was mir aus dem Mund rauskommt beim Gebet ist, danke Vater für deine Gnade. Und ich habe plötzlich so einen Eindruck gehabt, nicht wirklich, aber ich habe so eine Gnade gehabt, als würde so eine Hawaii-Welle, so ein 10 Meter großes Teil zu einem Brecher von rechts über mich herkommen. So groß, du siehst gerade oben die Spitzen und die Schaumkrone und dieses Riesenteil kommt auf dich zu. Und ich wusste plötzlich, jetzt rede Gott zu mir. Und ich wusste plötzlich, so groß ist die Gnade und so klein und so unbedeutend ist dieser Streit zwischen uns. So egal, was soll das? Diese Gnade und dieser kleine Streit, was soll das überhaupt noch? Ich wusste, jetzt ist der Streit vorbei. Ich gehe hoch, wir haben uns in den Arm genommen und der Streit war einfach vorbei, der war einfach weg. Also gucken wir doch mal rein in diesen Vers. Einmal heißt es da drinnen, wir sollen nicht ohne Grund zornig sein. Und es heißt aber auch, wir sollen unseren Bruder nicht Raka nennen. Raka kommt von leer, von inhaltslos. Man könnte vielleicht Hohlkopf sagen. Und man sollte ihn dann auch nicht irgendwie so einen gottlosen Dummkopf nennen. Als Schwabe würde ich vielleicht sagen, du Grasdackel oder du Halbdackel. Wobei ein Halbdackel noch schlimmer ist als ein Dackel. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber ihr versteht, ja, also irgendwo da im Herzen so, du Rindviech. So was in der Art. Und da habe ich gedacht, ist das das, was Jesus urteilt, dass Jesus sagt, hey, wenn ihr euren Nachbarn Grasdackel nennt, dass er dann vor das hohe Gericht kommt, vor den hohen Rat kommt, oder dass er vielleicht sogar ins höllische Feuer geworfen wird, wie es am Schluss heißt. Ist das, was Gott eigentlich meint in der Bibelstelle? Es gab es am Ende des ersten Jahrhunderts einen Rabbi, Rabbi Eliezer heißt er. Er sagt, wer auch seinen Bruder hasst, der ist wie einer, der Blut an den Händen hat oder der Blut vergießt. Wer seinen Bruder hasst, ist wie einer, der Blut vergießt. Die Juden haben damals ganz viel auch in der Tora reingeschrieben, nicht in der Tora, in der Talmud, reingeschrieben, so diesen Sinn, hey, wenn du in deinem Herzen diesen Zorn hast, diese Wut hast, die Zerstörer ist es, dann ist es wie einer, der ein Mörder wird. Und da ist mir irgendwie klar geworden, Jesus sagt, hey, guck, dass du es unter die Füße kriegst, dass es nicht ausufert, dass es nicht so schlimm wird. Behalte es unter den Füßen, diesen ausufernden Zorn. Ich habe es nicht im Griff mit diesem PowerPoint, aber ihr hört ja die Bibelverse trotzdem. Also da war ich ja überall schon. Ich war jetzt am Freitag bei Connect-Kurs und habe ich gemerkt, wie hilflos ich bin mit diesem blöden Teil hier und ich rede und gucke gar nicht drauf, was die PowerPoint, die hätte ich gar nicht vorbereiten müssen. Egal. Aber dann das nächste Vers, Vers 23, geht es dann wieder weiter und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm zurück und opfere deine Gabe. Da ging es um den Prozess, zum Altar zu gehen und das Opfer zu bringen für mich selber und es dem Priester zu geben, damit er es opfern kann. Ich glaube, dass Jesus da in dem Moment sagt, hey, wenn du zum Altar gehst, dann versöhne dich vorher. Ich glaube, dass wir wunderbar darin sind, dass wir uns genau darin verfehlen. Und da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Sprichwort. Christen sind solche Menschen, die am Sonntag Buße tun über Dinge, die sie am Samstag begangen haben und am Montag wiederholen. Christen sind Menschen, die am Sonntag Buße tun über Sachen, die sie am Samstag begangen haben und am Montag wiederholen. Muss man darüber nachdenken. Und ich glaube, wir bringen in unsere Familien, einen Arbeitsplatz, immer wieder mal unser vergiftetes Herz rein, unsere Wut, unseren Zorn. Und was noch schlimmer ist, wir bringen es auch in die Gemeinde rein. Ich bin sehr, sehr emotional unterwegs, ich bin sehr leidenschaftlich und das ist manchmal auch ein Problem, weil ich dann manchmal mich auch treiben lasse und mich irgendwo rein in irgendwas reinverrenne, wo ich dann nachher sagen muss, hey, das war jetzt blöd, das tut mir leid. Und es ist dann so ätzend und so, es tut so weh, wenn wir als Brüder hier im Kino sitzen und ich weiß genau, hinter mir drei Reihen, hinter mir sitzt der Günther, ich hoffe, keiner von euch heißt Günther. Hinter mir sitzt der Günther und der ist auf mich sauer, ich bin auf ihn sauer und ich kann mich gar nicht vom Gottesdienst konzentrieren, kann gar nicht Gott anbeten. Weißt du, wenn Jesus sagt, bevor du zum Altar gehst, dann klär das mal, dann guck, dass du nicht so ein vergiftetes Herz hast im Gottesdienst und sagst, Gott, ich hab dich lieb im Gottesdienst, aber in deinem Herzen ist eine Mördergrube. Und irgendwie ist es auch schräg, dass wir so in dieser Verbitterung oft festhalten. Manchmal ist es nur ein kleines Ding, an dem sich irgendwas entzündet. Und wir haben wie so eine Kugel, Kinder, die sie aus von diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen, so eine große Stahlkugel, die am Bein hängt, dass der Gefangene dann nicht einfach wegrennen kann. Und wir haben manchmal diese Verbitterung, diesen Zorn in unserem Herzen, werden Mörder in unserem Herzen, schleppen es mit uns rum und wollen es gar nicht hergeben. Es ist wie, als müssten wir mal in so einen Kleiderschrank ausmisten und mal alles rausschmeißen, was diesem Herzen nicht reingehört, was da vergiftet ist, wo da Wut, Enttäuschung drin sind. Und es fällt uns so schwer, unseren Kleiderschrank auszumisten, zumindest den Männern. Vers 25, 26. Seid dein Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Ich glaube, es sind Schlüsselmomente drin in diesen Bibelversen, in diesen zwei Bibelversen, auf die wir vielleicht mal genauer drauf gucken sollten. Einerseits wird am Anfang darauf hingewiesen, wenn du noch auf dem Weg bist, heißt es da, solange du mit deinem Bruder noch auf dem Weg bist. Ich glaube, dass dir Jesus sagt, hey, bevor das Ding eskaliert und dir in die Ohren fliegt, schon während du noch auf dem Weg bist mit meinem Bruder, solange es noch geht mit euch beiden, dann guck, dass das Ding nicht dir um die Ohren fliegt. Warte nicht, bis dieser Zorn reift und in dem Herzen wirklich auch zum Mord ranreift. Warte nicht so lange. Doch während du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester auf dem Weg bist, guck, dass du das Ding unter deine Füße kriegst. Und das Zweite ist auch wichtig, dieser ganze Apparat, den Jesus hier erwähnt, mit dem Gerichtsdiener, mit dem Gefängnis rein, du wirst dort nicht rauskommen, ehe alles bezahlt ist, ist, glaube ich, auch eine Warnung. Wir sperren uns durch unseren Zorn, unsere Verbitterung oftmals auch in ein Gefängnis rein, wo wir nicht mehr fähig sind, richtig zu handeln, auf andere zuzugehen und in Verbitterung drin verharren. Und das ist auch gefährlich. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz einen Blick drauf werfen, wie das vielleicht jetzt konkreter für uns aussehen kann. Mir ist da irgendwie bei der Bibellese oder bei der Vorbereitung ist mir da ein Bibelvers begegnet, da ist nochmal so zusammengefasst. Erster Johannes 3, 14 bis 16. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und auch wir sind es schuldig, für die Brüder unser Leben hinzugeben. Da spricht Johannes auch in Klartext und sagt, hey, im Herzen seid ihr oftmals Mörder. Aber so soll es nicht sein. Die Bibel lehrt euch, anstatt diesen Zorn den ganzen Raum zu geben, die Bibel lehrt dich und mich, Nächstenliebe zu üben. Vielleicht haben wir uns gar nicht so arg zurückgebracht wird, auch vielleicht dann mal zurückzutreten, wenn du mal im Unrecht, wenn du mal im Recht bist, ein anderer im Unrecht ist, dem einfach nachzugeben, zu sagen, okay, hey. Und genauso, das ist auch meine erste Botschaft, so meine erste, mein erster Rat, so wenn ich das sagen darf. Das erste ist, einfach da Frieden zu schenken, Frieden zuzulassen. Und das ist auch das, was Paulus im Römerbrief 12 sagt. Moment, PowerPoint. So viel es möglich ist, so wie es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden, Römer 12, 18. Ich denke, wir sollten viel mehr Barmherzigkeit üben. Nicht so sehr Verbitterung, eher Barmherzigkeit. Und ich sage euch was, mir ist das irgendwann kürzlich beim Meinungsverschiedenheit aufgefallen, wo ich irgendwann so bei einer E-Mail schreibe und so irgendwann dachte ich, wenn ich mit jemandem Streit habe, mit irgendjemandem Streit habe und einer von uns beiden wäre wie Jesus, dann gäbe es den Streit nicht. Und dann dachte ich, Mensch, das soll ich mir so im Herzen mal reifen lassen. Wenn du oder der andere wie Jesus wäre, dann würde es keinen Streit geben. Dann wäre das Ding einfach vom Tisch runter, weil Jesus einfach barmherzig und liebend ist. Er hat immer das richtige Maß gebraucht und das richtige Maß angesetzt. Und das ist auch das, wo ich denke, wir sollten gucken, dass wir auch da gerade schon, wenn wir da hinkommen und merken, es geht in den Streit rein, der sich festfrisst, dass wir auch da schon gucken, wenn wir auf dem Weg noch sind, es unter die Füße zu kriegen. Und vielleicht möchte ich gerade noch eine Warnung hinterher schicken, was in der Stelle, wenn ich Frieden haben möchte mit anderen Menschen, sowas von Gift ist, wenn ich andere Menschen um Rat frage, und das ist natürlich immer polarisiert, andere Menschen um Rat frage und sage, du, der hat das und das gemacht, so, was soll ich jetzt machen? Und andere sagt, ja, na klar, weil das so ist. Und du kommst plötzlich in Strudel rein aus Vorwürfen und du wirst vom anderen nochmal befeuert. Ja klar, du bist der Arme, du bist der Unterlegene. Bitte lass uns nicht in so einen Klatsch und Tratsch reinziehen, wo wir plötzlich dann so ein ganz furchtbares Bild von einer anderen Person zeichnen und uns da gegenseitig dann aufpeitschen. Das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich. Also erster Punkt ist eigentlich Frieden halten. So viel mir liegt, mit allen Menschen Frieden halten. Der zweite Punkt. Jupp. Der zweite Punkt habe ich mir überlegt, wie ich es beschreiben soll, einen Schritt zurücktreten vielleicht. Ja, wenn ich gerade mit dem Streit drin bin, dann bin ich im Streit drin, dann habe ich keinen Kopf mehr, keinen klaren, kühlen Kopf mehr. Aber ich habe es schon mal ganz bewusst gemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist da gerade der Streit, ich trete mal wirklich einen Schritt zurück und guck mal, was wir da jetzt eigentlich gerade machen, über was wir uns gerade eigentlich sprechen, über was wir gerade eben eigentlich streiten. Und plötzlich fällt mir dann irgendwann auf, das ist lächerlich, über was wir gerade eben streiten. Oder vielleicht auch mal merke, Mensch, der hat ja vielleicht doch gar nicht so Unrecht. Einen Schritt zurücktreten. Da gehört zum Beispiel auch dazu, mal die E-Mail noch mal zweimal liegen zu lassen, bevor ich die raushaue. Und dann bitte nicht eine WhatsApp-Starter-E-Mail schicken, sondern einfach sagen, jetzt lasse ich das Ding einfach mal ein oder zwei Tage liegen. Und dann gucke ich noch mal drüber und bete vielleicht noch mal drüber. Und vielleicht komme ich dann irgendwann auf den Trichter, Mann, ich habe es vollkommen falschen Hals gekriegt. Und dann geht doch aufeinander zu und redet miteinander. Und plötzlich klärt sich vielleicht was. Vielleicht klärt sich, die Kommunikation war falsch. Dann redet miteinander und lasst das Ding nicht euch um die Ohren fliegen. Und vielleicht in dem Zusammenhang Schritt zurücktreten ist auch nochmal eines wichtig. Und das habe ich auch selber in meinem eigenen Dienst erfahren. Wisst ihr, was auch wichtig ist? Einfach mal, wenn ich im Streit drin bin und bin so verbittert, bin so sauer, weil der andere wieder so gemein zu mir war, die Motorhaube aufzumachen, mal reinzugucken, mal gucken, warum trifft dich das jetzt in dem Moment so? Warum? Warum hatte ich das Wort von dem anderen gerade eben so getroffen? Hat er dich an deine Ehre gepackt? Hat er deinen Schwerpunkt rausgezerrt ins Licht? Hat er was angetriggert, was vielleicht deine Eltern bei dir schon gemacht haben? Und ich merke, dass ich da manchmal ganz leise werde und still werde und plötzlich merke, wow, es geht gar nicht um ihn, es geht gar nicht um die Streitsache, es geht um mich. Und ich bin Teil von dem Streitgespräch und ich bringe meinen Teil mit ins Streitgespräch rein, die Motorhaube aufzumachen, mal zu gucken, woher kommt der Scheiß eigentlich jetzt? Entschuldigung. Woher kommt die Sache eigentlich jetzt, ist manchmal echt heilsam. Und wenn er da Hilfe braucht, meine Frau ist echt ein guter Ratgeber. Ich gehe manchmal zu meiner Frau und sage, du, das und das ist passiert. Und manchmal sagt meine Frau, ja, ich verstehe den anderen. Ich verstehe dich auch ein wenig, aber ich verstehe den anderen noch mehr als dich. Und du wünschst dir ja was anderes zu hören. Dann redet mit anderen drüber. Es kann euer Hauskreisleiter sein, es kann euer Diakon sein, ein Seelsorger, ein Gebetspartner, egal. Manche Leute machen Videokonferenzen, egal. Aber dann redet mit jemandem, dem ihr vertrauen könnt, und bittet dann, seid objektiv und nicht einfach irgendwie so eine getürkte Statusanalyse weitergeben, die dann den anderen in eine Richtung treiben muss als Antwort. Dann bleibt objektiv. Motor habe ich aufmachen. Ich komme mir manchmal vor wie in so einem Zirkus. Kennt ihr italienische Streithähne? Die sind wunderschön bunt, die haben so Federn und die sind stark und groß und lebendig. Der eine davon bin ich sage jetzt nicht welcher. Die Streithähne würden sich nichts tun. Aber da ist einer, der packt die im Genick, ein Mensch, und den anderen auch, die hetzen die Tiere gegeneinander auf, bis sie sich umbringen, bis Blut fließt. So sinnlos. Und ich höre den Gedanken nicht los, dass der Teufel das Gleiche mit uns auch manchmal macht, uns im Genick packt. Und wo wir doch Brüder sein sollen, wo wir im Dienst miteinander arbeiten sollten, wo wir im Gebet für Dinge eintreten sollten, lassen wir uns wie vom Teufel wie Kampfhähne packen und gegeneinander aufbringen und uns gegenseitig auch demütigen. Und es geht plötzlich allen schlecht. Und alle fragen sich irgendwann, wie ist das so weit gekommen? Wie konnte das so weit kommen? Okay. Der erste Punkt war, mit allen Menschen Frieden halten, soweit es geht. Der zweite Punkt ist, mal Motorhaube aufmachen, mal gucken, was ist eigentlich der Gegenstand der Sache, deeskalierend wirken. Und der dritte Punkt ist womöglich das Schwerste. Der dritte Punkt ist vielleicht der, wo ich sage, okay, jetzt, wenn es so weit eskaliert ist, jetzt ist der Punkt der Versöhnung dran, der Aussöhnung dran. Ich hoffe, ich habe klar machen können, dass es nicht darum geht, dass wir wirklich, dass die Bibel uns, dass Jesus uns wirklich davor warnt, einen Mord zu begehen. Ich hoffe, dass wir keine Mörder unter uns haben. Es geht darum, dass der Mord schon im Herzen anfängt. Und wie ich es vorher gesagt habe von diesem Rabbi Eliezer, wer seinen Bruder hasst, ist wie einer, der Blut vergießt. Dass wir es im Herzen behalten und dass wir dann einfach auf unser Gegenüber zugehen und zwar nicht so, als Streithähne, sondern dass wir eine Brücke bauen. Dass wir in dem Moment, wenn vielleicht schon irgendwas kaputt gegangen ist, dass wir sagen, und ich will eine Brücke bauen, ich will eine goldene Brücke bauen, ich will dem anderen eine Chance haben, dass ich zu ihm kommen kann, er zu mir kommen kann, dass der Vater und der Sohn wieder zusammenkommen können und sich wieder in den Arm schließen können und sagen, ich weiß nicht, wie weit es so kommen konnte, lass uns beten, lass uns wieder aushöhnen, uns wieder vertragen. Ich bitte dich, mein Bruder, um Vergebung und um Verzeihung. Der Schlüssel ist Christus. Christus ist derjenige, der uns das schenken kann, der uns das bereitstellen kann. Jesus Christus. Ich habe irgendwo, als ich da auch so ein Streitgespräch denken musste, mich überlege, ich drehe mich einfach rum von einem Streitgespräch, weil das Streitgespräch ist da, ich drehe mich um und ich schaue aufs Kreuz und ich schaue auf Christus und denke einfach, er kann dir die Heilung reinbringen, wo Verletzung war, wo Schmerz war, wo Menschen abgelehnt wurden und gedemütigt wurden, vielleicht auch gerade im christlichen Dienst. Und da tut es vielleicht noch ein besonders weh. Und dass ich da gerade Jesus reinlasse und ihn bitte, Jesus, ich hab's vermasselt, ich hab's verbockt, es tut mir so weh und es tut dem anderen weh. Wir haben uns verrannt, wir brauchen dich jetzt, Jesus. Eine Geschichte noch, damit ihr mal seht, was aus einer Versöhnung, einer Aussöhnung auch wieder werden kann. Wie kostbar und wie wertvoll und dauerhaft so eine Versöhnung sein kann. Vor vielen Jahren geschah in der Familie ein Mord einer ganz, ganz jungen Frau, einem Teenager. Und die Familie ist fast dran zerbrochen. Sie waren Christen, sie haben Halt gefunden im Gebet, sie haben Halt gefunden von vielen Brüdern und Schwestern, die sie besucht haben, die sie versorgt haben, die mit ihnen das Ganze durchgebetet haben. Jahre später ist der Mörder gefasst worden, ins Gefängnis geworfen worden. Und die Mutter hat sich irgendwann entschieden, sie will zu diesem Mörder ihrer Tochter ins Gefängnis gehen. Sie ging dorthin und alle haben gewarnt und gesagt, mach das nicht, konfrontier dich nicht mit dieser Sache, lass es. Und sie hat gesagt, nein, ich will hingehen, es ist meine Verantwortung und Pflicht als Christ auch hinzugehen. Und sie war da drin und hat gesagt, hör mal, ich weiß, du bist die Person, die meine Tochter das Leben genommen hat. Ich weiß, du bist die Person, die meiner Tochter diese Schmerzen zugefügt hat. Ich weiß. Aber ich will mich entscheiden, dir als Mutter der Tochter zu vergeben. Und er sagt, warum? Und sie sagt, ich habe diese Gnade empfangen, ich bin Christ und deshalb will ich auch dir, dem Mörder meiner Tochter, vergeben. Ich will dich aus der Anklage meines Herzens entlassen. Ich will dich freisprechen. Er hat sich noch in diesem Raum bekehrt. Und das ist die Kraft der Vergebung. Die Kraft des Brückenbauens. Nicht drauf zu verharren, festzuhalten, es sind Schmerzen, die drin sind, diese Ablehnung an dem Unrecht, das vielleicht getan worden ist, vielleicht auch ein Missverständnis, dass das Ganze immer wieder hat heiß hochkochen lassen, sondern zu sagen, Jesus, ich will eine Brücke bauen, aber ich brauche dich dazu, ich schaffe das alleine nicht mehr. Ich brauche dich dazu. Brücken bauen. Und wisst ihr was, wenn ich es noch deutlicher sagen darf, ich stehe heute Morgen als Mörder vor euch. Durch meine Schuld habe ich Christus ermordet. Wenn ich nicht sündigen würde, hätte Christus für mich nicht sterben müssen. Und ich bin so dankbar, dass ich heute Morgen vor euch stehen darf und sagen darf, ich bin als Mörder an Christus begnadigt worden, freigesprochen worden. Und trotzdem darüber hinaus, ich bin geliebt und wertgeschätzt und geachtet. Und er sagt, ich bin da, um dein Leben zu retten. Und das sollte mir genug Anlass sein, auch bei dem Streit in meinem Hauskreis, bei dem Streit in meinem Dienst, bei dem Streit am Arbeitsplatz, in meiner Familie, bei den Freunden, zu sagen, es ist das nicht wert. Ich will zuerst zurückstecken. Ich will dich um Vergebung bitten. Ich will Vergebung aussprechen. Das ist das, was heute Morgen mir einfach wichtig ist. Es geht nicht um den Mord in erster Linie. Es geht darum, nicht zuzulassen, dass mein Herz vergiftet wird, sondern dass ich mich entscheiden kann, mit Christus Hilfe dann auch zu sagen, und ich will eine Brücke bauen, ich will das Ganze wieder hinkriegen. Nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner. Und Vater, ich bin dankbar und ich bin entsetzt irgendwo, was wir Menschen manchmal über uns erfahren, Herr, wie wir in unserem Herzen eine Mördergrube haben, wie wir böser sind, wie wir aggressiv werden, wie in unserem Inneren plötzlich was rauskommt, weil irgendwo was angetriggert wurde und es uns schier zerreißt und wir wollen es festhalten, wenn wir denken, wir haben ein Recht darauf, böse zu sein, weil andere uns Unrecht getan hat und wir halten es fest. Vater, du hast uns die Freiheit geschenkt in Christus. Die Freiheit des ewigen Lebens. Aber es sollte auch reflektieren, was uns im Herzen stattfindet. Heiliger Vater, ich bete für uns alle hier im Kino. Hilf uns, unser Herz zu entrümpeln, das alles rauszuwerfen, was da nicht reingehört. Hilf uns, in diese Freiheit reinzukommen, die in anderen Menschen wirklich auch zu dir kommen lässt. Hilf uns, unter unseren Brüdern und Schwestern nicht diesen Zorn und die Ungerechtigkeit, die Verbitterung und den Hass festzuhalten. Wir brauchen dich, Vater. Wir stehen sowas mit leeren Händen vor dir. Und immer wenn es knallt, merken wir, wie hilflos wir sind. Vater, hilf uns, Brücken zu bauen. Im Namen Jesu Christi, deines Sohnes. Amen.